Hello, Kings and Queens and all in betweens. Herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Oh, Salem sagt herzlich willkommen zurück, während ihr eine Stoffmaus jagt. Wir sind in Staffel 5, Folge 6, Part 2. Neben mir sitzt natürlich wie immer die liebreizende, lachende Isa.
Hallo.
Und ich bin natürlich auch wieder dabei, Mona. Nicht mehr so ganz ein Schatten meiner selbst, nachdem ich jetzt mit einem Wärmekissen hier sitze.
Ja. Und die beiden liebreizenden Katzen, die uns wahrscheinlich heute noch ein paar Mal stören werden.
Ja.
Sehr, sehr schön, ja, ja.
Die sind natürlich auch dabei.
Wir sind ja im letzten Teil quasi beim Friseur gewesen, nicht wahr?
Beim kahlköpfigen Affen.
bei den rasierten Affen. Genau, wir... Ich denke, wir danken nochmal unseren Steady-Unterstützerin am Anfang, oder?
Ja.
Jetzt, wo wir so, ne?
Schon mal so im Flow sind.
Ja, ne? Kann man doch mal machen.
Dann bedanken wir uns wie immer ganz herzlich bei Fox, Lady Emlyn und Lord Daniel für ihre monatliche Unterstützung bei Steady.
Ja, vielen lieben Dank. Ihr seid super. Und wenn ihr uns auch bei Steady unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr unten auf unseren Linktree-Link klickt und da mal nachguckt oder eben direkt in der Videobeschreibung, in den Shownotes, so heißt es. Wenn ihr da einfach mal nachguckt, da findet ihr auch den Direkt-Steady-Link. Und wenn ihr Probleme mit dem Link habt, dann sagt Bescheid, dann schicken wir euch den noch so. Gar kein Problem.
So ist es.
Genau. So, und jetzt back to down, würde ich sagen.
Genau, eine Vorspeise haben wir nicht.
Genau.
Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt.
Wir starten direkt in unseren Part, in die Hauptspeise. Und wir befinden uns jetzt in der Klinik bei Dr. Clarkson. Und, im Cottage Hospital, ne?
Mhm.
Baxter bringt nämlich gerade in Erfahrung, ob es jetzt Thomas wieder gut geht, also ob es jetzt wieder in Ordnung ist. Und wir merken, okay, alles klar, sie haben anscheinend die Behandlung schon hinter sich gebracht. Er erklärt dann, dass Thomas nur eine nicht sterilisierte Salzlösung, und zwar Saline, sagt er, das ist Natriumchlorid einfach, also eine Natriumchloridlösung sich injiziert hat und leider war das halt sowohl die Lösung als auch das Spritzbesteck nicht steril. Und somit hat er sich eine Infektion geholt.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich ziemlich kacke, weil normalerweise wäre so eine Natriumchloridlösung auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist auch das ist eine Kochsalzlösung. Das bekommst du im Krankenhaus auch so, wenn du irgendwie Mineralienmangel hast oder so.
Ja, beziehungsweise, falls es unter euch Blut- oder PlasmaspenderInnen gibt, die bekommen diese Salzlösungen ja auch injiziert. Genau.
Ja, und normalerweise wäre das halt alles überhaupt gar kein Problem, wenn das eben steril gewesen wäre und er gewusst hätte, was er da tut. Dr. Clarkson fragt dann, warum er das überhaupt gemacht hat und das hat doch sicher ziemlich viel Geld gekostet. Und Thomas gibt dann auch klein dazu, ja, stimmt, es hat sogar sehr viel Geld gekostet, ne? Und dann gibt er auch zu, warum er das, also auf Nachfragen von Dr. Clarkson, warum er das gemacht hat, weil er wollte sich halt verändern. Er wollte mehr wie andere Männer sein. Und Dr. Clarkson versteht dann auch. Er schaut ihn zwar ein bisschen schockiert an, versteht es aber und sagt, ja, ich möchte zwar nicht mit Ihnen tauschen, aber ich kann es verstehen, aber ich rate Ihnen, Sie sollten lieber die harte Realität akzeptieren und nicht in einer falschen Hoffnung leben, weil das hat keinen Zweck und es gibt dagegen kein Mittel, ne, so.
Ja.
Versuch das Leben einfach so gut zu leben, wie es unter den Umständen für dich möglich ist. Und das finde ich irgendwie auch richtig nett von ihm, weißt du, er verurteilt ihn nicht wirklich, er bringt Verständnis auf für ihn und das für so einen Dorfarzt, das muss man ja auch mal sagen in der Zeit, ne?
Ja, stimmt.
Und ich finde das irgendwie von Dr. Clarkson schon relativ fortgeschritten, in Anführungsstrichen, also in dicken Anführungsstrichen, ne? Weil er guckt ihn ja schon erstmal so an, so, okay, ne? Und dann, ja gut, kann ich aber nachvollziehen, also, ne? Ja, finde ich richtig gut.
Ja gut, ne? Man muss aber auch dazu sagen, überrascht angucken wird er ihn ja zum einen wegen der Nachricht an sich.
Mhm.
So, dann dürfen wir nicht vergessen, in welcher Zeit die da immer noch leben.
Klar, genau.
Und dass leider zu der Zeit das auch immer noch unter Strafe stand.
Das ist auch noch eine ganze Weile strafbar.
Genau,
das
aber.
Das ist echt schlimm.
Ne, wenn du dir das halt überlegst, dann, theoretisch betrachtet wäre Dr. Clarkson jetzt sogar eigentlich schon fast dazu verpflichtet, Thomas anzuzeigen. Und deswegen finde ich das sogar eigentlich unter den Umständen, zwar auch in Anführungsstrichen, aber sehr fortschrittlich, was er da macht.
Mhm.
Aus Thomas' Perspektive eigentlich schade, weil ich habe ihn so stark gefunden, als er vor Carson einmal gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin zwar anders, aber ich bin nicht schmutzig, ich bin nicht weniger wert. Und dann vertraut er auf so eine Quacksalber-Geschichte. Ja. Finde ich total schade. Also,
er ist halt verzweifelt.
Ja, genau. Ne? Verzweifelt.
Und das tut mir so weh, wirklich. Er ist ja wirklich kein Einzelfall. Das gab es ja wirklich. Mhm. Und zwar oft genug. Und Leute sind auch daran gestorben, an solchen Behandlungen. Das ist so schlimm. Weil, ich meine, Thomas, der hat eine Natriumchloridlösung. Das bringt halt nichts, ne? Klar. Das ist aber im Endeffekt nicht so schädlich. Elektroschocks ist schon was anderes, aber auch das kann der Körper eigentlich, glaube ich, ganz gut wegstecken. Aber es gibt auch Leute, die haben sich wirklich harte Drogen gespritzt. Mhm. Es gibt Leute, die haben sich Quecksilber gespritzt oder Quecksilberlösungen, so Quecksilberchlorid und all so ein Kram. Die sind elendig daran zugrunde gegangen, wirklich. Und das ist so, so schlimm. Und das nur, weil die Gesellschaft einfach denen vorgeschrieben hat, ihr dürft nicht lieben, wen ihr liebt.
Ja.
Es ist einfach nur schrecklich.
Voll. Vor allem, Thomas erzählt ja auch noch, dass es dass zur Behandlung zwar das Spritzen dieser Kochsalzlösung gehörte, aber ja eigentlich bei einer Elektroschocktherapie war.
Ja.
Und diese Kochsalzlösung eigentlich nur dazu gedient hat, das noch besser durch den Körper zu leiten.
Ja.
Im Endeffekt, ich glaube ja, die Behandlung ging ja relativ schnell. Ich frage mich, also wahrscheinlich wird sein Abszess hinten aufgeschnitten worden sein, um das alles abzulassen,
oder? Natürlich.
Und dann wird er wohl noch fiebersenkende Mittel bekommen haben.
Das wird desinfiziert worden sein, mit Jodsalbe wahrscheinlich oder ja oder mit Wasserstoffperoxid oder sowas. Und dann, obwohl, hatten die das damals schon so in der Form? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall sowas halt. Das wird desinfiziert worden sein, aufgeschnitten, abgelassen, halt alles rausgequetscht. Und jetzt sind da halt wahrscheinlich Bandagen drauf, dass er wieder auf den Damm kommt, ne? Ja. Ja, aber es ist halt einfach wirklich schlimm. Ja, und als Thomas und Baxter dann rausgehen nachher, also sie sind dann vor der Klinik zu sehen und sie verlassen die Klinik und das Klinikgelände dann, dann sagt Thomas nochmal zu ihr so, ja, jetzt können sie ja richtig gut über mich lachen. Und Baxter guckt ihn nur so an, nee, tue ich nicht, ne? So von wegen, ich finde das furchtbar mutig von ihnen. Sie haben sich selbst so in Gefahr gebracht, um halt ihr Leben zu verändern. Und sowas könntest du in deinem Leben erreichen, wenn du nur mal deine Gedanken in die richtige Richtung lenken würdest.
Ja.
Und ich denke so, ja, danke, Baxter. Danke.
So ist es.
Ne, es ist einfach, ja, die ist einfach wieder mal ein super Charakter, ne?
Finde ich auch so schön, toll, dass sie da so drüber steht, weil Thomas hat ja eigentlich eine ganze Menge angetan.
Mhm.
Und da steht sie drüber, das finde ich richtig toll.
Ja. Und Thomas schmunzelt dann tatsächlich auch nur darüber und sagt, du bist so verrückt. Was ist denn los mit dir? Mhm. Verrückt.
Mhm.
Ja. Und dann gehen sie beide schmunzelnd weg. Wir wechseln die Szene in die Library. Isis ist immer noch nicht so gut drauf, ne? Also die liegt immer noch ein bisschen apathisch rum. Und Robert ist so, oh no, ich wünschte, dir wird's besser gehen. Oh. Ja. Und Rose fragt dann, ob sie Atticus als natürlich nur als Freund einladen darf. Und Cora sagt so, ja, natürlich darfst du das. Und Rose zieht dann ganz freudig ab.
Oh, aber mit einer Geschwindigkeit, um zum Telefon zu eilen. Also, Speedy Gonzales ist gar nichts dagegen. Ja, ohne Scheiß.
Roadrunner.
Ah ja, geil. Der Rose Runner.
Der Roadrunner.
Ja, aber ich wollte wegen Rose.
Ach, Rose. Oh Gott. Oh, Mona. Sorry, das hat ein bisschen gedauert bei mir. Ja.
Der Teebeutelwitz, er muss ein wenig ziehen.
Ja, Rose Runner. Ja, genau. Wahrscheinlich versteht den Witz jetzt überhaupt niemand, weil wir wahrscheinlich voll die alt sind. Ne? Aha. Egal. Wer es verstanden hat, kann ja mal uns verlinken und Hashtag Rose Runner. Ja,
so ist es.
Okay, wir sind im Petmore's Cottage, nenne ich es jetzt.
Ja.
Unser zukünftiges Domizil, nicht
so
wahr?
Ist es.
Mrs. Hughes findet es ein sehr solides Haus und Mrs. Petmore hofft das auch bei dem Preis, ne?
Wie viel sollte das nochmal kosten? 300 Pfund hat sie ja geerbt.
Ja, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich den Preis nicht auf dem Schirm.
Wenn der überhaupt schon mal genannt worden ist, also vielleicht investiert sie ja auch alles darin.
Kann sein, weiß ich nicht. Naja, sie begutachten jetzt auf jeden Fall gerade die spärlich eingerichtete Küche, weil da ist einfach noch nicht viel drin, außer so ein sehr, kleiner Herd, der auch schon ein bisschen runtergerockt ist. Und Mrs. Petmore findet es aber trotzdem ziemlich zufriedenstellend, weil immerhin ist es ihr eigenes, also ihr Eigentum. Und ne, wenn sie erstmal alt ist, dann könnte sie hier auch leben und vorzeitig, dann wird sie es halt vermieten. Findet sie eigentlich richtig gut, ne? So von wegen, ich kann auch downgraden, gar kein Problem, aber das ist meins, ne?
Ja.
Ja. Und Mrs. Petmore freut sich dann auch entschieden und sagt, okay, alles klar, ich nehme das Haus. Voll gut, ne?
Ich glaube, für sie ist das aber ein Upgrade, weil du sagtest, ne, ich kann auch downgraden, aber auf Downton hat sie halt ein Zimmer.
Ja, aber...
Wegen der Küche.
Genau, ne? Wegen der Küche, weil Carsten sagt ja dann zu ihr, oh, da sind sie aber doch schon ein bisschen was Größeres gewohnt, ne? Und sie, ja, das ist kein Problem, solange das meins ist.
So, ja.
Finde ich richtig gut. Mr. Carsten beneidet sie dann auch ein wenig und fragt Mrs. Hughes, ob sie jemals an den Ruhestand gedacht hat. Mrs. Hughes ist nur, naja, gibt eher eine ernüchternde Antwort und sagt halt, naja, wer weiß schon, ob ich bis dahin noch lebe. Und ich so, wow, das ist jetzt aber ganz schön fatalistisch.
Das sagt sie im Englischen, ja. Im Deutschen sagt sie was anderes.
Was sagt sie denn?
Da sagt sie einfach nur, wer weiß denn schon, ob ich überhaupt in den Ruhestand gehe. Und denkst du dir so, boah, Arbeitstier, Mrs. Hughes.
Nee, im Englischen sagt sie ja, wer weiß, ob ich überhaupt bis zum Ruhestand lebe. Also,
okay.
Oder ob ich den noch erleben werde. Und du denkst so, oioioi, okay.
Na gut. Unser eins kann das sagen.
Ja, das stimmt. Obwohl die auch, die haben sich ja wirklich zu Tode gearbeitet, die Leute damals. Heutzutage können wir ja wenigstens zumindest drauf hoffen, dass wir, naja. Wollen wir uns mal nicht die Laune verhageln. Ja. Aber andererseits, wenn manche Leute, ne, die jetzt gerade komische Wannsee-Konferenzen abhalten, ne, wenn es nach denen gehen würde, dann würden wir uns alle zu Tode arbeiten und vor allen Dingen würde man dann Leute abschieben. Und ich denke so, excuse me? Ne?
So.
Wo wir nämlich vorhin schon beim Hitler-Thema waren, ne? Da kriegst du natürlich richtig miese Stimmung. Ne?
Ja.
Und vor allen Dingen, das Heftigste ist doch einfach, ich werde jetzt gerade voll politisch, aber das hat mich so aufgeregt und so beschäftigt die letzten Tage. Ne? Das muss ja, man muss ja mal hier Reichweite nutzen. Ne?
Mhm.
Ey, man denkt doch, also ich habe damals immer gedacht, meine Fresse, wie oft wollen wir das Dritte Reich noch besprechen im Unterricht? Ne?
Wirklich, ist echt
in
so.
Deutsch, in Geschichte, in Politik, in überall, ne? Wirklich sogar in Philosophie und all so ein Scheiß, ne? Du besprichst es wirklich überall und du denkst, meine Gott, reicht doch jetzt mal.
Haben doch draus gelernt.
Genau, wir haben doch draus gelernt. Und jetzt hörst du das und denkst, nee, es war anscheinend noch nicht genug. Was da los? Ne? Ey, Brudi, ne? Nee,
ja.
Geht gar nicht.
Wenn ich da, auch wenn es da um völlig andere Themen ging, aber von Kamstar und Maurice Weber denke, wie er so, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ja, ich bin ganz positiv und jetzt passiert das und das, für alles ganz negativ und er nur so, was für ein Idiot. Und in solchen Momenten dann so, ja, Drittes Reich, noch und nöcher durchgekaut. Immer wieder denkt man sich, das kriegen wir doch nie wieder.
Mm-mm.
Was für ein Idiot.
Ja, das ist echt, das ist so, das ist beängstigend, oder?
Voll.
Also ohne Witz, Leute.
Geht wählen.
Geht wählen, wählt nicht die AfD und auch so keine rechten Parteien. Und unterzeichnet die Petition, dass die AfD verboten werden darf. Wirklich, das ist verfassungswidrig, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und vor allen Dingen, ey, ich habe auch einen geilen Post gesehen, letztens auf Threads. Da sind wir jetzt übrigens. Haha, da könnt ihr uns folgen.
Mhm.
Da hat jemand gepostet, so von wegen, ja, ganz ehrlich, wenn wir alle gehen sollen, weil sie war halt offensichtlich auch Migrantin, ne? Und war dann so, ja, wenn wir alle gehen sollen, dann wollen wir aber bitte auch alles mitnehmen, was wir so in das Land gebracht haben. So. Und ich dachte, ja, es wäre eigentlich absolut konsequent. Ne?
Ja,
also,
stimmt.
Mal abgesehen davon, dass ich nicht will, dass die gehen, weil warum auch, ne? Das ist doch Blödsinn. Das sind doch, vor allen Dingen, wie viele sind einfach so urdeutsch, ne?
Mhm.
Ey, komm, also die leben so lange hier, das ist doch alles Humbug. Und selbst wenn nicht, meine Güte, ich will doch auch, wenn ich in ein Land auswandere, dann möchte ich da doch willkommen sein.
So ist es.
Was soll das denn? Also, nee, okay. Egal. Na, lass uns nicht abschweifen, aber Leute, wirklich, macht das Richtige, unterzeichnet die Petition, sagt eure Meinung dazu, ne, informiert andere Leute, lasst es nicht einfach so stehen.
So ist es.
Das ist wirklich ganz schlimm. Nee. Oh, schlimm. Nee, kriegt schon wieder Bauchweh. Mm-mm. Okay, wir sind im Sitting Room. Mary kündigt sich gerade durch die Tür an, man sieht sie noch nicht.
Mhm.
Und Rose erklärt Atticus, dass Mary wohl eine Überraschung für sie alle hat. Ja, Mary kommt dann rein und alle sind flabbergastet.
Mhm.
Alle sind, oh mein Gott, oh. Rose, Cora und Tom und Atticus finden den Haarschnitt richtig toll und modern. Violet dachte sich gerade, es sei ein Mann hereingekommen, der Marys Kleidung trägt. Und ich dachte so, Violet, naja, nicht anders zu erwarten von ihr. Ne?
Ja.
Und Robert ist sehr diplomatisch und sagt nur, das ist genau das, was ich von dir erwartet hätte. Und ich denke so, gut drumherum geschiffert, Robert. Slow clap.
Das stimmt. Wer übrigens auch noch was ganz Witziges sagt, ist Isabel, die das noch mit irgendeiner anderen Persönlichkeit, glaube ich, in Verbindung
stimmt.
bringt. Aber ich habe den Wortlaut nicht mehr ganz im Ohr.
Ja, das stimmt. Isabel findet es aber auch ziemlich toll.
Genau.
Also ich finde es auch sehr, sehr strong auf jeden Fall. Ja, genau.
Revolutionär.
Mhm. Ja, die Einzige, die es gar nicht gut findet, also so richtig gar nicht, ist Edith. Weil Edith geht richtig genervt auf sie zu und will dann halt rausgehen und sagt so heftig, ne? So, also guckt sie halt richtig genervt an. Mary deutet das dann natürlich als Ablehnung und sagt, ja, du findest es wohl schlecht, oder? Und Edith sagt, oh nein, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ich fände es überhaupt nicht schlecht, aber es ist einfach nur unpassend, dass du ausgerechnet an dem Tag, an dem ich vom Tod meines, ne, Freundes, wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, was sie sagt, auf jeden Fall, dass ich so schlechte Nachrichten bekomme, dass du eine neue Mode ausprobierst. Das ist doch wieder typisch, ne? So, ja. Also, ja.
Ja, dass sie halt so übergangen wird. Ne? Genau. Es wird noch so ein nettes Picknick arrangiert, genau, und alle erwarten, dass sie daran freudig teilnimmt. Und dann sagt sie, sorry Leute, ey, aber das wird einfach nicht passieren.
Ja, ist so. Und finde ich auch mal richtig gut, dass sie auch mal sagt, boah, fuck you all. Wirklich, ne? Mhm. Ja, Cora denkt dann, dass es ein bisschen unfair ist, aber Mary findet es schon okay. So, naja, besser, du kommst nicht, du würdest sowieso immer alles versauen.
Ey, was soll das? Also da bin ich echt... Da kann ich keine Lanze für Mary brechen, finde ich zum Kotzen, wie sie das da gerade macht.
Finde ich auch richtig schlimm.
Also, ne, dass sie sich eine neue Frisur machen lässt, ja meine Güte.
Ja.
Dass Edith das unpassend findet und Mary daraus so eine Show machen muss, kann man so sehen. Auf der anderen Seite, meine Güte, dass sie sich eine neue Frisur schneidet, ist ihre Entscheidung, finde ich jetzt erstmal noch nicht so wild.
Ja, aber gut, man hätte diese, das Timing besser wählen können.
So, aber immer diese Spitzen,
ja,
dieses Ding mit, ja, was hat Michael bloß an Edith gefunden? Ja. Ja, komm mal lieber nicht mit, du würdest eh wieder alles versauen.
Mhm.
Dann denkst du dir, Alter, Mary, halt doch einfach mal die Schnauze.
Ja. Ja.
Ohne Scheiß.
Ja.
Einfach mal die Fresse halten.
Ja. Und Cora vor allen Dingen auch noch so, ja, Edith, das ist jetzt schon ein bisschen unfair. Und du denkst so, nee, sie hat doch voll recht. Also, nee, finde ich ganz schlimm. Naja, Edith ist dann auf jeden Fall auch traurig, stimmt ihr aber zu und sagt, ja, hast recht, wahrscheinlich würde ich das. Ne, ich gehe einfach nicht hin, so ungefähr. Ja, alle denken dann, sie sollte sich doch nicht so anstellen. Und ich denke so, bitte was? Ne, also, excuse me? Ne? Also,
der Einzige, der wirklich das nicht sagt, ist Robert.
Ja, richtig. Aber alle, wirklich alle, na gut, Atticus nicht, der mischt sich nicht ein, aber alle anderen irgendwie so, ja, stell dich doch nicht so an. Und ich denke so, was? Excuse me? Also, nee. Also, da war ich echt, da habe ich echt kurz wirklich pausiert, den Fernseher angestarrt und war so, wait, was habt ihr gerade gesagt? Okay. Ja, nee, fand ich ziemlich scheiße.
Ja.
Und da muss ich sagen, Props an Robert, weil er erkennt nämlich, dass sie halt jetzt ein bisschen Zeit für sich braucht und dass die sie jetzt mal in Ruhe lassen sollen. Das finde ich richtig gut. Violet findet das ganze Nachdenken über alles, was hier gerade so stattfindet, völlig überbewertet. Und dann wechseln wir die Szene.
Mhm.
Ja, wir sind nämlich im Bates Cottage und Anna ist sauer und stellt Bates jetzt zur Rede. So, warum sollte ich denn sowas besitzen? Ne? Was ist los mit dir? Jetzt kommt nämlich endlich die Aufklärung. Bates denkt, dass Anna keine Kinder mit ihm will. Und Anna.
Naja, stimmt ja irgendwie auch schon.
Ja, stimmt. Und Anna findet das absurd. So von wegen, das ist doch unser großer gemeinsamer Traum. Warum sollte ich das nicht wollen, ne?
Bates, oh Gott, entschuldige für die Unterbrechung, aber weißt du, was ich gerade so dachte?
Nee.
Benna, man könnte sie ja auch, wenn man die Vornamen kombiniert. Ich dachte so, oh, nachher haben die eine Tochter und die heißt Joanna wegen John Bates und Anna.
Oh nein, stimmt. Oh, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Also, bisschen komisch, aber bisschen komisch.
Go, Joanna.
Give me sorry. Hope, Joanna. Ja, okay.
Entschuldigung, okay. Aber das war gerade irgendwie so ein merkwürdiger Mindblown-Moment, der nicht gerechtfertigt ist, weil es so wahrscheinlich nicht passieren wird. Ich wollte das mit euch teilen.
Nichtsdestotrotz wäre es ein cooler Couple-Name. Ja, Bates stellt dann oder unterstellt ihr dann, dass sie ihn für einen Mörder hält, also den Mörder von Green. Und Anna ist richtig schockiert einfach. Ne? Sie guckt ihn an und ist so, was? Woher konntest du das wissen? Und Bates erklärt dann, ja, ich weiß das schon lange. Ich weiß das schon, seit er zum zweiten Mal auf Downton war. Ne? So von wegen, als er gesagt hat, er ist runter in die Küche, da war es mir eigentlich schon klar, was passiert ist. Und da dachte ich so, ja, und ihr seid alle Dummbatze, dass ihr dachtet, er könnte es nicht wissen. Ne?
Ja.
Also sind wir mal ehrlich. Ja, Anna beginnt dann zu weinen und sagt dann, oh, ich dachte, du wusstest es nicht und deswegen hättest du es ja auch nicht sein können. Und das war das, was mir Gewissheit gegeben hat. Ich so, Anna, die hat gar nichts Gewissheit gegeben. Du warst die ganze Zeit am Zweifeln. Aber okay, ne? Bates erklärt dann seinen Plan, dass er ihn auch töten wollte. Und ich so, okay, macht das jetzt gerade besser? Also ich hab so viele Emotionen gehabt bei dieser Szene, ne? Wirklich. Und er sagt, er hat halt alles schon geplant und er wollte das dann auch durchziehen, hat es dann aber nicht durchgezogen, weil er nicht dafür hängen wollte. Das hätte er Anna nicht antun können, weil er ja schon vorbestraft war und so weiter. Er hatte dann dieses extra Ticket als Beweis auch aufbewahrt, weil es eben unzerrissen in seiner Tasche war. Ja, und Anna erkennt dann, ah, shit, das war in dem Mantel, den ich weggegeben habe.
Ja.
Mist, ne? Ja, und jetzt bist du, ne, so von wegen, sie ist zwar überglücklich einerseits, weil er natürlich jetzt unschuldig ist, aber gleichzeitig auch so, scheiße, ich hab's versaut für meinen Mann.
Mhm.
Und ich denke so, nein, Anna, du hast es nicht versaut. Bates hat's versaut, dass er überhaupt dahin gefahren ist und das geplant hat und so. Und du denkst so, nee.
Mich stören an dieser ganzen Geschichte und an dieser Szene schon wieder mehrere Dinge. Das heißt, bevor wir wechseln, ich habe Redebedarf.
Okay.
Das eine ist, und das finde ich eigentlich ist wieder recht geschickt gemacht, weil der Streit beginnt ja mit diesem ganzen Thema, wieso haben wir hier ein Diaphragma und so ein komisches Buch hier im Haus, du willst keine Kinder mit mir.
Mhm.
Und das wird eigentlich ziemlich geschickt gedreht, sodass das ja auch bis zum Ende der Szene gar nicht mehr zur Sprache kommt.
Mhm.
Also dieses Thema ist komplett gegessen und vergessen sogar.
Mhm.
Und dementsprechend eigentlich recht geschickt gemacht. Und auch, wenn wir bei diesen ganzen Szenerien eigentlich immer viel das Gefühl hatten, dass es immer nur um Bates geht, fand ich in der Szene geht es aber eigentlich wieder viel um Anna.
Das stimmt.
Was ich mal ganz schön finde, die ganze Argumentation dahinter hinkt für mich aber gewaltig. Denn ja, von mir aus hat er das geplant. Von mir aus hatte er das Ticket schon. Und dann will er das als Beweis behalten, somit ja war ja nicht zerrissen. Damit das als Beweis gelten kann, dass er nicht hingefahren ist, muss ja was passieren. Und das, also nach der Logik, müsste Bates gewusst haben, dass etwas passiert. Und dann
dachte ich,
hat er jemanden beauftragt, wollte vielleicht selber hinfahren, um es sich anzugucken und hat dann jetzt fadenscheinig geplant, das Ticket zu behalten, um sagen zu können, ich bin ja gar nicht da gewesen. Also, ja komm, das ist doch komisch. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass du selber planst, einen Mord zu begehen und dir dann denkst, meine Unschuld kann ich beweisen. Ich hatte zwar ein Ticket, aber ich habe es gar nicht benutzt. Weil wäre er, ne, also nach der Logik von dem, was er weiß, müsste Green ja noch leben. Er ist aber tot. Und wir wissen nicht, wer mit ihm an der Kreuzung stand, die diese komische Frau gesehen hat. Das wirkt alles so richtig merkwürdig, dass Figuren Wissen haben müssten, dass sie nicht haben können.
Ja, Bates weiß ja, dass Green tot ist.
Ja, jetzt, aber er konnte zu dem Zeitpunkt, als er hinfahren wollte, nicht wissen, dass er sterben wird.
Das sagt er ja aber auch so von wegen, das war ja dann quasi so ein Wink des Schicksals oder so, dass das jetzt doch passiert ist. Er wollte ja einfach nichts machen. Dass es passiert ist, ist dann ja für die glücklicher und unglücklicher Zufall zugleich. Er hatte das dann ja, also man könnte es zumindest unterstellen, er hat es halt nicht direkt weggeworfen. Und als er dann relativ schnell danach die Nachricht bekommen hat, hat er gesagt, okay, alles klar, jetzt behalte ich es auf jeden Fall. So, ne?
Okay, so würde es so Sinn ergeben, so erzählt er die Geschichte aber nicht.
Nee, das stimmt.
Und dann denkst du dir die ganze Zeit, meine Güte, ist das wieder...
Es ist doch konstruiert.
Ja, aber ehrlich, es nervt halt irgendwie, weil das einfach alles seltsam ist. Weil dieses, so wie Bates es erzählt, wirkt es so, als hätte er gewusst, dass etwas passieren würde und hat deswegen das Ticket behalten, damit er seine Unschuld beweisen kann. Und deswegen dachte ich noch, na, kommt jetzt am Ende raus, er hat noch jemanden beauftragt. Aber dann könnte das in dem Moment zu Anna ja auch noch mal sagen, wenn wir hier schon bei irgendwelchen Geständnissen sind.
Ja, ist so.
Tut er aber nicht. Und ehrlich gesagt, na, wobei, er war im Gefängnis. Also Kontakte könnte er haben.
Mhm.
Aber weiß ich nicht. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das noch aufgeklärt wird oder ob es überhaupt aufgeklärt wird, wer dieser ominöse Typ sein soll, der nun Green gestoßen hat. Angeblich.
Mhm,
oder, ne, so.
Ja, okay, wir werden sehen. Wir sind jetzt aber in der Servants Hall und Daisy ist noch am Lernen und Mosley gesellt sich mit einer Zeitung zu ihr. Er trinkt noch ein schönes Tässchen Tee, ne? Ist alles eigentlich ganz harmonisch. Er fragt sie dann, was sie denn von Marys Haaren hält und Daisy hat sie zwar noch nicht gesehen, aber ist richtig verzückt eigentlich, ne? Weil sie hat gehört, das soll ganz toll aussehen und Miss Bunting war ja auch ein Fan der neuen Mode.
Oh, sie ist auch so ein Fangirl, ne?
Ja. Die
auch, also ein bisschen süß ist es, aber auch ein bisschen nervig.
Ja, so lange,
weil,
ja.
Meine Güte, ja, Daisy, die Frau hat dir eine Menge beigebracht, aber bitte fang wieder an, selbst zu denken.
Ja, das denke ich auch. Und sie sagt halt, ja, diese Mode, die würde ja die Frauen befreien und so und ein bisschen hat sie natürlich auch recht. Mosley bemerkt dann, dass Daisy ein bisschen traurig ist über den Weggang von Miss Bunting und Daisy erklärt, dass sie ihr jetzt, also dass ihr das Lernen jetzt schwerer fällt, weil es halt einfach mehr Anspruch an sie hat, weil sie hat weniger, die sie eben, also wenig, also sie hat niemanden, der sie motiviert, der sie motiviert, der sie anstachelt, weil Miss Bunting hat sie halt immer für schlau gehalten. Und Mosley stimmt ihr dann auch zu und sagt, ja, du bist ja auch schlau, ne? Und er bietet ihr dann eben seine Hilfe an.
Ja.
dass er ihr helfen könnte. Er wäre wohl nicht so geeignet für Mathe, aber für Geschichte und so, ja, da könnte ich schon helfen, ne? Das ist eigentlich schon was ich machen könnte. Ich war eigentlich in meiner Schulzeit ganz gut. Ich war sogar ziemlich schlau und mein Vater wollte immer, dass ich länger in der Schule bleibe, aber das ging dann halt leider nicht, weil ich musste halt früh Geld verdienen, ne? So, Mutter ist krank geworden, mein Vater hat es nicht alles alleine stemmen können. Naja, sind wir mal realistisch, ne? Wir sind alle aus armen Verhältnissen.
Genau.
Und er sagt ganz belustigt dann so, ja, sein Vater hat sogar gesagt, er hätte vielleicht sogar mal Lehrer werden können, aber naja,
wie redet gesagt, redet er nicht, ne, sogar auch davon, dass er hätte studieren können?
Ich hatte nur verstanden, dass er sagt, I could have been a teacher. Aber was ja wahrscheinlich dann ein bisschen studieren oder zumindest eine gehobene Lehre voraussetzt.
Ja, ne?
Genau. Ja, aber naja, jetzt ist es halt zu spät für ihn, sagt er. Damit wechseln wir dann auch die Szene. Und zwar sind wir jetzt morgens, also am nächsten Morgen in der Servants Hall. Und Anna fragt Miss Hughes nach dem Mantel und Mrs. Hughes sagt, dass sie den leider nicht mehr hat. Und dass sie aber auch das Ticket darin gefunden habe. Also sie weiß, dass es dieses Ticket gibt.
Mhm.
Anna fragt, ob sie es noch hat, aber leider ist das nicht so. Das hätte die Unschuld von Bates beweisen können, aber jetzt ist es halt kacke. Und jetzt macht sie sich Vorwürfe, weil sie die Jacke mit dem Beweis quasi weggegeben hat. Und ich denke so, nein, Anna, es ist nicht deine Schuld. Ne? Du hast es erstens nicht gewusst und zweitens ist es...
Nee. Fadenscheinig.
Ja.
Es ist einfach eine total bescheuerte Story.
Ja.
No. Jetzt, sowas nervt mich dann, wo ich mir denke, meine Güte, die arme Anna, jetzt macht die sich wieder Vorwürfe, dass dieses bescheuerte Ticket nicht da ist.
Ja.
Wir sehen eine Mrs. Hughes, die auch bedröppelt wieder am Ende der Szene da steht, weil ihr natürlich ganz klar ist, dass sie das Ticket nicht mehr hat, weil sie es Mary gegeben hat.
Mhm.
Und es eben sehr wahrscheinlich ist, dass Mary es vernichtet haben wird, so wie Mrs. Hughes es ja angeordnet hat, mehr oder weniger. Oder zumindest an sie appelliert hat, es zu tun. Weil sie ja dachten, dass dieses Zugticket ganz im Gegenteil ein Beweis für seine Schuld wäre.
Mhm.
Wobei ich mich dann auch wieder frage, warum kommt keiner darauf, dass dieses Ticket im nicht abgerissenen Zustand nun mal einfach heißt, dass er nicht losgefahren ist.
Ja,
ich finde, es ist so bescheuert.
Mary, kann ich das noch zugestehen, weil Mary sich nie um sowas kümmert. Dass die das nicht weiß, okay, bei Mrs. Hughes wiederum, nee, die ist schon öfter mit dem Zug gefahren und die weiß, wie das läuft.
So.
Ja, naja. Wir sind beim Pferderennen und alle Leute sind munter und feuern eben die Reitenden an und man sieht die Reiterinnen den Parcours lang galoppieren und dann fällt sogar einer vom Pferd und man denkt so, oh, das ist ja gefährlich hier, oh. Ja, und dann sind wir im Zelt bei Carson, der gerade Getränke serviert. Robert hält Toni für sehr mutig. Toni selber hat aber eigentlich ziemlich Schiss vor dem Rennen. Ne? Der sagt, oh, ich will einfach nur lebend wieder ankommen. Dann sieht man, dass sowohl Toni als auch Blake eine Stadtnummer am Arm haben. Das heißt, die sind wohl auch Teilnehmer.
Ja.
Mabel Lane Fox kommt dazu. Und auch sie ist mit von der Partie und hat so eine Stadtnummer am Arm. Cora lädt sie dann nach Downton ein, zu bleiben, weil ja die anderen auch alle bleiben. Und das wäre ja nur angemessen. Sie willigt dann auch sehr charmant grinsend ein.
Mhm.
Und dann kommt Atticus und Mary dazu. Fand ich auch interessant, dass die jetzt irgendwie so ein Klönschnack da halten, so ungefähr. Und auch die sind Rennteilnehmerinnen. Ne?
Und jetzt sieht Mary nämlich sehr aus wie Willy Wonka mit diesem mit dieser Melone auf dem Hut. Sie hat zwar noch so ein Netzteil.
Mit der Melone auf dem Hut?
Ja, so heißt doch dieser Hut.
Ja, aber nicht, sie hat eine Melone auf dem Kopf und nicht auf dem Hut.
Oh, du hast recht. Es ist Montagabend, ihr Lieben.
Es ist jetzt so ein Hut auf und da drauf noch so eine Melone.
Ja, sowas nennt sich Zylinder.
Das nennt sich Hutception, nennt sich das. Genau. Ja, und die beiden unterhalten sich auch freudig und dann kommen die eben zu der restlichen Gesellschaft. Man überhört das Gespräch von Mabel und Toni und er fragt sie, ob sie ihn etwas stalken würde. Aber Mabel entgegnet nur, ach bitte, ne, so don't be so full of yourself, so ungefähr. Und dann geht sie zu Blake, der sie ja anscheinend eingeladen hat und sagt, ja, ich muss den jetzt auch begrüßen. Tschüss, Toni, ne? So richtig.
Die kleinen Pläne-Schmieder hier.
Ja, so von wegen, als ob ich deinetwegen hier wäre. Ich gehe dann mal zu Charles, ne? Bye, so. Nicht als so, ausgezeichnet.
Mhm.
Ja, Blake findet dann auch, dass alles ganz wunderbar läuft, was er geplant hat. Und Mabel findet das auch. Und Blake fragt dann nochmal so, und was wäre, wenn Lady Grantham dich nicht eingeladen hätte und sie so, Mabel fragt das, genau, Mabel fragt das und Blake sagt dann, naja, dann hätte ich es halt selber vorgeschlagen. Und ich denke so, Okay, die beiden Pläne-Schmieder.
Aber das ist ja auch irgendwie schon wieder komisch, ne? Jetzt hat sich Mabel anscheinend ja doch breitschlagen lassen, sich wieder mit Tony verkuppeln zu lassen.
Ja.
Gut, wenn sie ihn natürlich trotzdem liebt, immer noch ihn haben möchte, why not?
Ja.
Aber so bei Tony dachte ich auch, so tief können die Gefühle für Mary am Ende ja doch nicht gewesen sein, wenn das so einfach funktioniert.
Andererseits, er wurde jetzt halt auch ordentlich abgewatscht, ne?
Gut, aber was ist denn daraus geworden mit, wir werden das gemeinsam lösen, wir als Paar?
Vielleicht hat er sich jetzt doch wieder überwunden.
Tja, oder Blake hat genügend geschwatzt, aber... Ja,
vielleicht.
Irgendwie finde ich diese Ankündigung da nach diesem Schlussmachen verläuft so komisch im Sande.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Wir sind jetzt in der Library und Edith sitzt am Schreibtisch und schreibt einen Brief, als Tom reinkommt. Edith gesteht ihm dann, dass sie weggehen wird und Tom will sie dann aber nochmal davon abhalten und sagt, nee, überleg dir das nochmal, wenn du reden willst, red mit mir, ne, ich bin doch da. Wenn es dir nicht gut geht. Und sie findet das auch sehr lieb von ihm. Aber sie muss leider gehen, ne? Sie wird sonst niemals glücklich werden. Und sagt bitte allen, dass ich das auch sehr wohl überlegt getan habe. Ich war nicht hysterisch, ich war nicht außer mir. Ich liebe sie alle, aber ich muss gehen. Ich muss das für mich tun, ne? Er redet ihr das dann auch gar nicht weiter aus und er bietet ihr dann sogar an, sie zu fahren. Aber sie sagt, nö, ich nehme das Auto zum Bahnhof. Ne, ich lasse dann die Schlüssel beim Bahnhofsmeister und dann könntest du das Auto ja später wieder abholen.
Mhm.
Tom ist jetzt halt nicht begeistert von der Idee, aber redet sie eben auch nicht weiter aus und akzeptiert das. Und sie küsst ihn dann zum Abschied auf die Wange und geht dann.
Mhm.
Ja. Dann sind wir im Drew-Haus und Edith hat Mrs. Drew alles gestanden, anscheinend gerade, weil sie ist nämlich völlig außer sich. Und auch Mr. Drew bestätigt, dass Edith die leibliche Mutter ist. Mrs. Drew will davon aber gar nichts hören. Sie hält das Ganze für einen ausgeklügelten Plan, den die beiden hier irgendwie ausgeheckt haben. Edith zeigt
auf eine verschrobene Art stimmt das ja auch irgendwie.
Ja.
Also muss man ja mal ehrlich sagen, also Mrs. Drews Misstrauen kann ich komplett verstehen.
Ja, aber sie zeigt ihr halt auch die Geburtsurkunde.
Ja, das ist richtig.
Und
aber,
da ne? ist dann halt, aber gut, ich meine, ich glaube, sie realisiert es dann auch. Sie ist dann in dem Moment einfach nur noch zu traurig und zu angegriffen, ne?
Ja.
Um das wirklich... Ja.
Ja, aber auch überleg mal, Mrs. Drew macht in der Szene, so viel sei vorgegriffen, den Vorwurf ja nicht. Aber wie heftig ausgenutzt muss die sich fühlen.
Ja.
Also die Vorwürfe, die sie Tim gegenüber macht, ey, unterschreibe ich. Ist ja auch einfach total scheiße von ihm gewesen.
Ja.
Aber wie benutzt muss sich diese Frau vorkommen?
Yes.
Spielball von Edith zu sein, so nach dem Motto, aha, so, dein Kind hast du weggegeben, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt hast du es mir gegeben und willst es mir jetzt wieder entreißen?
Yep.
Nach 4 Jahren ja inzwischen locker.
Nein.
Wie alt ist...
Jahr.
Aber Marigold ist größer als ein einjähriges Kind.
Nö.
Doch.
Nö. Also, lass sie 1,5 sein oder so. Aber, weil, wir haben doch gerade gehört, 23 ist Gregson doch umgekommen, jetzt sind wir 24, also kann Marigold ja nur 1 Jahr sein oder so.
Naja, oder halt einen Tacken älter. Edith kann schon im 3. Monat schwanger gewesen sein, als Gregson erst aufgebrochen ist.
Gut, dann ist sie 1,5 Jahre. Oder maximal 2.
Ja.
Aber das, ne, weil, ja. Ach, sorry.
Alles gut.
Ja.
Gut, aber trotzdem hat sich die Frau ja mindestens 1,5 Jahre um dieses Kind gekümmert.
In der Tat.
Und, und es geliebt wie ihre eigene Tochter.
Yes. Richtig. Und deswegen ist das auch ziemlich scheiße, was hier alles abläuft. Ja, genau. Edith gibt ihr dann halt die Geburtsurkunde und Mrs. Drew zerreißt die erstmal und sagt so, hey, ich will das hier nicht glauben, ne, so, das stimmt alles nicht. Und, Edith sagt, ja, ist mir egal, ich habe noch mehr davon. Und ich denke so, okay, gut.
Ja, auf wie viele Beweislagen war sie vorbereitet, wenn sie so viele Kopien von dieser Geburtsurkunde hat?
Ja.
Weil ich meine, Kopierer gab es zu der Zeit doch so noch nicht.
Nee, stimmt, die mussten alle Hände. Ja, gerade deshalb gab es vielleicht auch mehrere, weil man halt die schon mehrfach haben sollte, so im Case of Fire und
genau.
Solche Sachen.
Genau, und Edith erklärt ja sogar noch, Mensch, war man gut. Meine Tante Rosamond wollte, dass ich einen falschen Namen angebe, aber ich wusste, ich werde es als Beweis brauchen.
Mhm. Naja, gut, weiß ich nicht. Aber gut. Edith sagt dann eben, dass es ihr egal ist, was sie glaubt und sie nimmt jetzt Marigold mit, weil das ist jetzt ihre Tochter. Ne? So. Mrs. Drew schreit dann und will sie dann nicht lassen, aber wird dann von ihrem Mann zurückgehalten. Und als Edith dann gehen will, hält Mrs. Drew sie nochmal kurz auf, um sich von Marigold zu verabschieden. Sie gibt ihr nochmal ihren Kuschelteddy und sagt ihr, dass sie sie liebt und dass sie das niemals vergessen soll. Und das ist schon eine sehr rührende Szene.
Ja, voll. Aber ganz ehrlich, ich finde das halt irgendwie, vielleicht, also das können wir auch noch mal ein bisschen für später merken. Wir haben ja noch eine Szene mit Edith und Marigold zusammen.
Ja.
Aber ich würde mal einfach behaupten, dass Edith das nicht zu Ende gedacht hat.
Natürlich.
Weil alleine dieses Ding mit, klar, sie liebt ihre Tochter, gar keine Frage.
Ja.
Die möchte sich kümmern und Zeit mit ihr verbringen. Die hat von ihrer Tochter aber gar keine Ahnung.
Nein.
So.
Und die hat allgemein von Tuten und Blasen von einem kleinen Kind keine Ahnung.
So, und das ist es nämlich. Und
ja,
es ist ja Mrs. Drew, die noch sie extra aufhält, um ihr wenigstens noch mal eben fix den Lieblingsteddy zu geben.
Ja.
Ich wette, Edith wird in späteren Szenen kein Problem mit diesem kleinen Kind haben und wahrscheinlich noch am Ende bei Mrs. Drew noch um Hilfe bitten, weil sie es alleine nicht geschissen kriegt.
Möglich.
Könnte ich mir vorstellen. Oder muss dann eben doch die Wahrheit zugeben. Weil ich meine, Edith ist, ne, wenn Edith erst mal abhaut, wird sie auch von der Familie gesucht. Und auch Violet wird das nicht ewig verstecken können vor dem Rest der Familie. Also von daher glaube ich, dass dieser Reveal nicht mehr lange auf sich warten wird. Und also weiß ich auch nicht. Dieses damit mit dem Kind so abzuhauen, hat sich um nichts gekümmert. Die hat ja nicht mal Windeln oder sowas dabei.
Die
Wie will sie
nix.
Das denn machen?
Ja, die hat einfach nichts. Deswegen, das ist einfach so eine blöde Idee.
Ja, und vor allem auch, was sie später noch zu Marigold sagt, was sie ja jetzt noch als nächstes alles zusammen tun können. Und man denkt sich nur, Edith, dieses Kind führt doch nicht dein Leben. Was schnackt die da noch daher mit irgendeiner Teeparty oder irgendeinem Gedöns?
Nee, wir können uns Eiscreme bestellen und so glücklich sein, wie wir wollen. Wir haben jetzt was zu feiern, ich bestelle uns Champagner. Und ich denke so,
Champagner.
Ja,
ja, beziehungsweise sie kriegt das Eis,
ja.
Marigold und Edith den Champagner.
Ja, aber
ich
ganz
denke
ehrlich,
so, oh, wird sie gleich besaufen.
Ja, habe ich auch gedacht, willst du dich jetzt betrinken? Und dann weißt du auch, ach nee. Ja, ist einfach blöd. Ist einfach blöd.
Kriegt
aber
kein Kokosiegel.
Das ist halt einfach eine Kurzschlussreaktion bei Edith
ja,
gewesen.
Klar.
Ne?
Voll.
Ja, wir sind jetzt beim Pferderennen und Mary und Mabel schwingen sich gerade galant auf ihre Pferde drauf. Und Mary kann es nicht über sich bringen, im Herrensitz zu reiten, solange ihre Granny zuschaut.
Mhm.
Weil Mabel sitzt dann nämlich eigentlich ganz solide im Sattel, ne?
Ja.
Ja, Mabel gibt dann spöttisch zurück, dass es interessant ist, wo Mary die Regeln brechen kann und wo nicht, ne? So. Und Mary sagt dann zu ihr, ja, jetzt sei nicht so zynisch, ne? Ich bin doch, wir wollen doch beide das Gleiche, und zwar, dass du und Toni gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten könnt. Mabel ist da aber noch nicht ganz fertig mit ihr und sagt, sie verabscheut sie. Vor allem die Tatsache, dass sie ihr Toni einfach so wegnehmen konnte. Und sie kann nicht nachvollziehen, dass Mary jetzt noch einen draufsetzen muss mit diesem neuen Fashion-Statement. So von wegen, was ist mit dir? Und ich dachte, word, da hat sie recht.
Ja, aber ich muss auch sagen, das Zitat, was sie da bringt, ich glaube nämlich, es ist mein Lieblingszitat, das ist total geil, weil sie sagt, also Entschuldigung, wir sind uns hier ja anscheinend einig, dass du keinen der beiden möchtest und dann tauchst du hier auf als Mischung aus The Vogue und eine Zeitbombe, die jederzeit explodieren könnte.
Mhm.
Wo dann ja Mary sagt, naja, zu leicht kann ich sie ja auch nicht machen.
Ja.
Ich dachte so, ja, Mabel, Credits, mein Lieblingszitat. Finde ich gut, die Mischung aus The Vogue und der tickenden Zeitbombe.
Ja. Ich finde danach die Szene auch gleich geil, weil, wie du schon sagtest, Mary sagt ja dann, ja, so leicht konnte ich es denen ja auch nicht machen, ne? Und Mabel schmunzelt sie dann so richtig an und so mit so einem Blick so, Challenge accepted.
Ja.
Und ich denke so, oh,
die beiden könnten
die beiden
echt gute Freunde werden.
So gute Freunde sein. Oh mein Gott, die beiden wären einfach die Femme Fatale von London, wenn die zusammen losziehen würden. Ey, oh mein Gott, das würde ich so gerne sehen. Sowas von gut.
Ja.
Und dann sind wir bei Cora und Isabel und die finden nämlich Mary ganz wunderbar. Und Violet denkt nur, dass sie nicht mehr alle Latten am Zaun hat.
Ja, das stimmt.
Cora und Isabel denken dann aber, ah, komm, die Jugend ist doch dazu da, um mal was verrückte Dinge zu machen. Und das soll man auch ruhig machen. Und naja, solange man sich zumindest davon wieder erholt, nicht wahr? Violet sieht das ein bisschen anders, wechselt dann aber auch das Thema auf Merton, weil sie und Isabel jetzt wieder alleine sind. Und fragt dann, hast du denn den Antrag angenommen? Isabel will erst noch nicht so dazu sagen, sagt dann aber, okay, ich werde es heute nach Abend verkünden, ne, beim Dinner, wenn wir alle zusammensitzen, aber bitte verrate mich nicht, ne? Und damit ist ja eigentlich schon klar, sie hat's angenommen.
Ja.
Und ich finde es richtig schön, weil Violet schlussfolgert dann, also sie macht dann Sherlock Violet und schlussfolgert eben, dass sie den Antrag angenommen hat und Isabel glaubt, dass das halt ihre letzte Chance ist auf ein neues Abenteuer, bevor es mit ihr zu Ende geht, ne?
Mhm.
Violet will jetzt auch keine Widerworte mehr geben, weil sie sagt, okay, jetzt wo du dich entschieden hast, wirst du von mir kein Wort mehr dagegen hören. Und das finde ich richtig nett, ne?
Ja.
Sie schaut dann etwas bedrückt rein, weil man halt merkt, okay, sie muss jetzt damit leben, dass sie vielleicht ihre Freundin ein bisschen verliert, ne? Aber das ist halt auch irgendwie eine wahre Freundschaft, dann zu sagen, okay, weißt du was, es ist jetzt gut. Ich nörgel dann jetzt auch nicht mehr, ne?
Ja.
Ja, die Reitenden gehen dann auf ihre Startpositionen und alle Zuschauerinnen sind ganz aufgeregt, feuern sie an. Und Mary nimmt nochmal ordentlich Anlauf, als sie dann beim Reiten ist. Und kommt dann nach einem wilden Ritt auch als Dritte ins Ziel.
Muss ich aber ja mal sagen, Respekt, ne? Weil ich glaube, so einen Ritt in so einem Damensattel
machst
zu machen,
du nicht.
Ist fucking unbequem.
Ja, das
ich
ist
auch. Ich frage mich überhaupt, wie man gut auf diesem Sattel.
Ich glaube, man konnte sich da auch gar nicht gut drin halten. Also ich weiß es nicht, ich bin da kein Profi. Also wenn ihr da das könnt, wenn ihr irgendwie reiten könnt und auch wisst, wie man im Damensattel reitet oder so ähnlich, dann sagt uns das ruhig. Also, aber ich meine auch mal gehört, gelesen zu haben, dass das furchtbar unsicher war. Also, dass du da nicht dich gut drin halten konntest. Ja, also lasst uns das auf jeden Fall wissen, wenn ihr da bessere Infos habt als wir.
Mhm.
Genau, also Mary kommt dann ja als Dritte ins Ziel und gefolgt von, warte, jetzt muss ich gerade gucken, nach ihr kommt Blake und danach Mabel vor Tony ins Ziel. Also die beiden aber etwas später. Tony ist nur beruhigt, dass er überhaupt es ins Ziel geschafft hat. Und Mabel denkt, dass es bei ihr natürlich auch ein totales Wunder war, dass sie überhaupt ankam. Und Tony ist so, nee, du bist ein halber Zentaur, ne? So von wegen, du bist quasi mit dem Pferd verschmolzen, du kannst reiten, ne? So, also verarsch mich jetzt nicht.
Gut, aber irgendwie verstehe ich Tonys Unsicherheit nicht so richtig, weil der ist doch so oft mit Mary ausgeritten, dass ich nicht verstehe, woher seine Unsicherheit kommt.
Haben wir Tony ausreiten sehen
mit ihr? Mit Mary Wann? Schon, meine ich.
Wann?
Es gab doch so eine Szenerie, da haben die sich noch unterhalten beim Ausreiten und wo Mary dann noch sagt, ach, wir sollten jetzt mal wieder zurück. Es gab eine einzige.
Sind sie da nicht zu Fuß gewesen?
Nee. Also es gab auch Szenen, da sind sie zu Fuß gewesen. Das sind so Jagdszenerien gewesen. Aber die waren auch schon reiten, meine ich. Warte, ich google das jetzt.
Naja, auf jeden Fall, selbst wenn, ein Ausritt, ein netter, ist ja auch was anderes als ein Rennreiten, ne?
Das ist richtig.
Ja. Cora und Robert werden dann gerade von Lord und Lady Cinderby vorgestellt. Oder sie werden ihnen vorgestellt, die gerade angekommen sind. Cora lädt sie dann nach Downton zum Dinner ein. Und Lord Cinderby ist nicht so begeistert, aber die Lady nimmt das gerne an und findet das ganz wunderbar. Violet und Isabel unterhalten sich im Hintergrund, dass das Ganze wohl fortgeschrittener sein muss, als sie dachten, wenn sogar die Eltern zum Dinner eingeladen werden.
Mhm.
Isabel findet das toll und erklärt, dass es schön für Rose ist, dass sie nicht mal, dass sie ja nicht mal konvertieren müsste sogar. Da die nicht so streng sind wie die Katholiken. Und Violet fragt dann so, was meinst du, ne? Und Isabel erklärt, dass die Cinderbys jüdisch sind.
Mhm.
Violet ist wieder nicht begeistert und denkt nur, puh, es ist ja immer irgendwas. Und Isabel schaut sie dann nur richtig entgeistert an und ich so, zu Recht. Weil das war ein ganz schön Kack-Kommentar von Violet schon wieder. Ja, wir wechseln jetzt die Szene in die Library und die anderen erfahren gerade von Tom, dass Edith weggegangen ist und dass sie nicht aufgehalten werden konnte. Robert kann nicht verstehen, warum. So, ja, sie war zwar traurig wegen Gregson, aber so traurig? Und ich so, ja, so traurig offensichtlich. Mhm. Violet macht direkt Kehrtwende, als sie die News hört und geht dann zu ihrem Fahrer nach draußen, um sich schnell zu den Drews und dann zum Bahnhof fahren zu lassen.
Was noch jemand mithört, wenn man bei der Szene genau aufpasst.
Ist das so?
Ja, es steht noch jemand am Wagen dran. Ich meine, entweder ist das Mrs. Hughes oder Mosley.
Ach.
Irgendjemand, wo man noch hätte erahnen können, aha, irgendwie hört das gerade jemand mit.
Mhm.
Und nachher wird vielleicht noch gedroppt, ja, ihre Mutter wollte übrigens vorher noch zu der Drews fahren, bevor sie nach Hause gebracht worden ist.
Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur ihren Fahrer gesehen. Aber
ich weiß gerade nicht, wer mithört, aber
ja, lass uns das mal im Ohr behalten und im Auge behalten. Wir sind in der Servants Hall und Carson erzählt Mrs. Hughes von den Geschehnissen oben. Und Mrs. Hughes tut Edith ziemlich leid. Ne?
Ja.
Sie meint so, oh Mann, die Arme. So, das ist ja richtig schrecklich für sie und ist quasi verständlich, dass sie da jetzt mal eine Auszeit will. Carson macht ihr dann den Vorschlag, dass sie den sie sicher seltsam finden wird, aber sie soll doch bitte darüber nachdenken, ne? Und er schlägt ihr dann vor, eine Immobilie zusammen zu kaufen. Wenn Mrs. Petmore das kann, dann können wir das doch sicher auch.
Und ich finde, das ist ein halber Heiratsantrag.
Das ist so süß. Und Mrs. Hughes fühlt sich dann auch richtig gerührt und sagt dann so richtig schämisch so, ach, Mr. Carson, jetzt, ne, so, jetzt läuten sie schon den Gong. Das Das ist so süß.
Und nun serviere den Tee.
Genau. Wir haben jetzt kurz eine kleine Pause gemacht und haben wunderbaren, leckeren Punsch bekommen. Mhm. Oh. Also alkoholfreien Punsch. Genau. Wir sind wieder in der Drew Farm. Und Violet fragt Mrs. und Mr. Drew gerade, wo Edith denn sein könnte. Und die beiden wissen es leider nicht. Violet verabschiedet sich dann, weil sie quasi ihre wohle verdiente Zeit nicht weiter beanspruchen möchte. Mhm. Und ist aber offensichtlich sehr besorgt. Dann in einem Hotelzimmer in London anscheinend. Edith kommt gerade mit einem Concierge rein und hat Marigold auf dem Arm. Sie freut sich und redet dann mit Marigold, dass sie jetzt endlich zusammen sind und sie das ja feiern müssten. Sie werden Eiscreme bestellen und Champagner ordern und so fröhlich sein, wie sie nur wollen. Ich war so, oh Edith.
Ja, mal wieder nicht zu Ende gedacht.
Ja, und dann sind wir auch schon am Ende.
Ja. Ja, aber darüber müssen wir noch mal reden. Das finde ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, Edith, ich kann dich an so vielen Stellen wirklich verstehen und du tust mir gerade echt mega leid.
Ja.
Aber das ist doch einfach nicht okay. Nee. Das ist einfach wieder auch übergriffig irgendwo. Man hätte Mrs. Drew von Anfang an die Wahrheit sagen können. Denn so sicher, wie sich Tim Violet gegenüber ist, dass seine Frau die Klappe halten wird, dann hätte man ihr das auch von Anfang an anvertrauen können. Also bitch please.
Ja. Yep.
So. Dann diese ganze Geschichte mit, okay, ich halte das hier in der Familie nicht mehr aus, weil ich nehme jetzt einfach mal an, dass diese ganze Situation mit, sie kriegt schlechte Nachrichten und keiner reagiert darauf, dass das sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt und sie sich jetzt denkt, ey, wisst ihr was, nee, jetzt mache ich mein eigenes Ding, ich hole meine Tochter und gut.
Ja.
Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber Edith, du hast von Kindern gar keine Ahnung.
Yep.
Du machst es wieder genauso wie bei der Familie in der Schweiz, wie mit den Schröders und reißt dein Kind schon wieder einer Familie.
Yep.
Also, puh. Ich bin mir nicht sicher, wie viel anderthalbjährige Kinder von solchen Sachen mitbekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für eine stabile Grundlage in zwischenmenschlichen Beziehungen sorgt.
Das glaube ich auch nicht. Und ich finde das auch ganz schlimm. Ich finde es schlimm den Drews gegenüber. Natürlich leide ich auch mit Edith. Klar, weil der geht es nicht gut und das ist auch richtig scheiße für sie und das kann man auch komplett verstehen.
Ja.
Aber ey, das muss anders laufen. Das hätte von vornherein anders laufen müssen.
So ist es
und
nämlich.
Das geht halt gar nicht. Und nee, ganz, ganz schwierig. Wollen wir ins Dessert gehen?
Yes.
Okay. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Wir haben ja wieder Lieblingshassfiguren und Lieblingszitate. Ne?
Mhm.
Genau. Ich überlege gerade. Ich hatte ja mein Lieblingszitat quasi schon gesagt.
Ne? Ich meins auch.
Genau, deins war das von Mabel, ne?
Genau.
Und meins war das von, jetzt wollte ich gerade selber überlegen, was hatte ich
denn? Es war nicht das von Mrs. Baxter, was sie Thomas sagt, sondern das war doch das von Cora.
Ja, genau, das von Cora, was sie, ja, Baxter. Dann wird Baxter meine Lieblingsfigur in dieser Folge.
Mhm.
Und Cora kriegt das Lieblingszitat, weil ich das einfach geil fand mit so, genau, wenn du nämlich so von wegen, wenn du nie was gemacht hast und nie einen Flirt hast, zu weit gehen lassen, dann darfst du hierbleiben. Ansonsten erwarte ich dich heute Abend in meinem Bett.
Mhm.
Ja, ja, voll geil.
Genau, und bei mir ist es von Mabel Jane Fox das Zitat mit, Entschuldigung, du tauchst jetzt eine Mischung aus der Vogue aus und einer tickenden Zeitbombe und erwartest jetzt, dass die darauf nicht reagieren. Entschuldigung, was ist hier jetzt dein Plan?
Mhm.
Also zu leicht darf ich sie ja auch.
Mhm. Der ist übrigens Mabel Lane, nicht Jane.
Ja, Jane war die Bedienstete, mit der Robert was hatte. Ihr wisst.
Ihr wisst schon, genau.
Ich habe sie, glaube ich, zwischenzeitlich auch Mary genannt.
Egal. Ja, ja. Lieblingsfigur ist bei mir Baxter.
Mhm. Kann ich verstehen.
Und meine Hassfigur oder Unbeliebtfigur, schwierig. Entweder einer der Sergeants, weil ich das ziemlich kacke finde, wie die Baxter unter Druck setzen.
Ja.
Ich finde Edith auch echt schwierig in dieser Folge, aber sie tut mir zu sehr leid, weil sie zu gebrochen ist. Deswegen kann ich sie, das kann man schon verstehen, dass man eine Kurzschlussreaktion macht.
Ja.
Violet ist schon ganz schön antisemitisch am Ende. Das ist auch ziemlich uncool. Ich finde tatsächlich Mary richtig scheiße in dieser Folge.
Mhm.
Weil die ist einfach so unfair
unsensibel.
Und so unsensibel und haut Sachen raus und denkst, mein Gott, du hast doch nur deine Liebschaften und deine neue Frise im Kopf.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich Mary bei mir.
Mhm. Da du Baxter als Lieblingsfigur schon hast, möchte ich die Lanze für Robert brechen, weil ich finde es sehr schön, wie unterstützend der Edith gegenüber ist.
Ja.
Er könnte noch einen Schritt weitergehen, meiner Meinung nach.
Ja.
Auf der anderen Seite kann ich aber auch fast nachvollziehen, dass das nicht tut,
weil
ein Schritt weitergehen kann eben auch wieder schnell übergriffig sein. Ich meine, er hat eine erwachsene Tochter, irgendwo ist es, ne, kann Edith sich ja auch äußern.
Ja, okay.
Aber ich finde es halt gut, dass er sensibel ist, das mitkriegt, das Thema wechselt, dann auch sagt, ey, da gehen wir alleine hin.
Ja.
Auch nochmal Awareness dafür schafft mit, ey, ich glaube, Michael und Edith haben sich wirklich geliebt, so Cora gegenüber. Dass er Mary nicht zur Raison ruft, finde ich ein bisschen schade.
Mhm.
Wäre aber vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt.
Mhm.
Und Hassfigur, boah, finde ich auch mega schwierig.
Ja, so richtig Hass zieht irgendwie niemand so richtig doll auf sich.
Kann man auch mal keine Hassfigur wählen.
Du kannst ja auch einfach den nehmen, der dir am unbeliebtesten einfach ist. Du kannst ja auch einen der Sergeants.
Ja, die sind wirklich blöd. Aber die kommen halt so wenig vor.
Ja, Bates mit seinem Blödplan.
Ja, aber... Weiß ich nicht, das ist...
Daisy, weil sie nicht selber nachdenkt und gemein zu Mosley ist?
Ja, also ja, tatsächlich. Habe ich gerade auch ganz kurz über sie nachgedacht. Vielleicht nehme ich sie dann einfach wirklich, weil klar, ich finde es cool, dass sie für Miss Bunting irgendwie eine Lanze bricht und sagt, die hat mir Welten gezeigt und so weiter. Aber ist noch kein Grund, dann selber direkt eingebildet zu werden, so nach dem Motto, du kannst mir doch hier nichts beibringen, wenn du zur gleichen Zeit wie ich von der Schule abgegangen bist. Deswegen muss doch Mosley... Deswegen nicht erstens gleich dumm sein und zweitens nicht gut in Geschichte gewesen sein können.
Ja, ja. Ja, okay, gut. Ansonsten, das war's erstmal mit unserer Auswertung der Folge, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Vielen Dank nochmal an unsere Steady-UnterstützerInnen.
Hatten wir zu dem Part keine Fragen mehr aus der Community?
Nee, das haben wir in der letzten Mal schon abgehandelt. Gab diesmal nicht so viele Fragen. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns überall bewertet, wo es geht. Das wäre richtig, richtig toll. Lasst uns, wie gesagt, gerne Fragen und Feedback da, sowohl auf Instagram als auch per E-Mail oder eben per Discord-Server. Da freuen wir uns einfach mega drüber, wenn ihr da einfach mit uns ein bisschen diskutiert oder wenn ihr uns eben auch Verbesserungsvorschläge meinetwegen schickt oder eben ja einfach eure Gedanken mit uns teilt zur Folge. Wenn ihr erwähnt werden wollt in der Folge, werden wir das dann meistens auch tun. Wenn ihr das explizit nicht wollt, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dann machen wir das auch nicht. Dann schreiben wir euch einfach nur so zurück. Das ist auch gar kein Problem, sagt uns das einfach nur. Genau. Und ansonsten, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder...
Wenn es wieder heißt, gehabt euch wohl und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann. Bye.